Willkommen zurück in der Serie, die Begleitserie zu dem Buch Der Heilige Weg. Und wir gehen hier von Kapitel zu Kapitel. Und ich sage ein bisschen was dazu für die, die es vertiefen wollen, die sich mehr einlassen wollen auf diesen Heiligen Weg. Und natürlich hoffe ich und wünsche ich, bete ich, dass wir alle Gläubigen uns auf diesen Heiligen Weg einlassen und teilhaben an der Heiligkeit Gottes selbst durch Jesus Christus. Er, Jesus, macht uns zu Teilhabern von allem Himmlischen und Göttlichen. Durch ihn werden wir auch eingelassen in die Heiligkeit Gottes, in die heiligen Dimensionen und Bereiche und können erleben, was ein Mensch aus sich selbst heraus niemals erleben kann. Wir können an Orte gehen, wohin ein Mensch aus sich selbst heraus niemals kommen kann. Wir können Kräfte erfahren, die ein Mensch aus sich selbst heraus niemals erfahren kann. Wir können ein Glück erleben, eine Glückseligkeit, die ein Mensch sich ohne Gott gar nicht vorstellen kann. Also dieses heilige Leben und dieser heilige Weg, da geht es nicht nur darum, jetzt wie verrückt sich irgendwie hier Gott vor Gott niederzuwerfen und sich da unterzuordnen und zu unterwerfen und ja, und dann hoffentlich ist Gott dann gnädig. Das ist ein religiöses Konzept, das hat gar nichts mit der wirklichen Heiligkeit zu tun. Im letzten Kapitel ging es stark um Gebet und ohne Gebet natürlich geht Heiligkeit gar nicht. Durch Gebet. Gebet ist überhaupt, dass wir üben, uns der Gegenwart Gottes bewusst zu bleiben. Sie ist ja immer da, nur dass wir dann davon schon wieder abgelenkt werden und davon irgendwie vergessen und es nicht mehr merken. Wir sollen es aber merken. Wir sollen uns Gottes bewusst bleiben. Und dann sind wir uns auch der Heiligkeit bewusst und dann sind wir uns auch bewusst der Gaben, die Gott gibt, der Führungen, die er uns zuteil werden lässt. Dann gehen wir, dann können wir den heiligen Weg auch gehen. Es ist ganz stark eine Sache der Bewusstheit und darum können wir beten. Herr, mach mich wach. Herr, mach mich bewusst. Herr, öffne meine Sinne, meine inneren Augen und Ohren, dass ich sehe, dass ich höre, dass ich merke, was vor sich geht, dass ich nicht wie blind und taub bin. Ja, in diesem Kapitel, die anderen Götter, ja, es heißt in 5. Mose 7, Verse 7 bis 9, du sollst, ganz bekannt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen. Ja. Als Heilige stehen wir also unentwegt im Konflikt mit den falschen Göttern, mit den Götzen, die überall auf allen Ebenen der Gesellschaft ihre Altäre stehen haben, an denen Menschen Opfer bringen, vor allem sich selbst opfern. Und warum tun sie das? Weil sie versprechen sich von diesen Götzen, versprechen sie sich das, was sie sich eigentlich nur von dem wahren Gott versprechen können. An Heil, an Frieden, an Leben. Wir haben ja schon vorher mal gesprochen über diese Leistungsgesellschaft, dieser Burnout, dieser Stress, in dem unsere Gesellschaft sich bewegt. Ja, warum tut sie das eigentlich? Diese Leistungsgeschichte ist ein Götze meiner Meinung nach. Ne? Also das nimmt auch kein Ende, man muss immer noch mehr tun. Immer mehr, immer schneller, immer effizienter. Sich ein gewisses Ansehen zu verschaffen, eine Position auf der Karriereleiter zu erlangen, entsprechend Geld zu verdienen und alles das kann ein Götze sein, muss nicht, aber kann, wenn man sich davon einfach das Heil verspricht, wenn man daraus seine Sicherheit bezieht, wenn man meint, mein Leben ist da drin, in der Leistung, im Ansehen, Prestige, Position, Geld, Mammon. Also meiner Meinung nach sind das also Götzen. Auch die Wissenschaft ist meiner Meinung nach ein Götze geworden. Alles hat sich an der Wissenschaft zu orientieren. Als würde sie alles wissen. Und das ist aber nicht der Fall. Für manche habe ich mir aufgeschrieben, ist die Tagesschau ein Götze, weil sie unhinterfragt als Quelle der Wahrheit angesehen wird. Ja. Wikipedia sagt auch was zu Götzendienst. Das Verehren und Anbeten eines Götzen oder Gottesbildes wird als Götzendienst bezeichnet. Das wohl bekannteste Beispiel aus der Bibel ist die Verehrung des goldenen Kalbes, während Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln empfing. Nach Erich Fromm überträgt der Mensch, der Götzendiener, seine eigenen Eigenschaften teilweise auf seinen Götzen oder seinen Dämonen. Also interessant, dass sogar Wikipedia hier bringt, die Götzen sind eigentlich Dämonen. Dem Götzen unterwirft sich der Mensch, er betet ihn an, er bringt ihm Opfer und projiziert um die auf ihn projizierten Eigenschaften verstärkt zurückzuerhalten. Je mehr Eigenschaften der Mensch in einen Götzen projiziert, umso mehr seiner Freiheit opfert er dem dämonischen Glauben. Nicht nur traditionelle Gottesbilder wie das goldene Kalb können vergöttlicht und als Götzen gesehen werden, sondern auch Erscheinungen wie der Staat, die Nation, ein charismatischer Führer, der Fortschritt, der Konsum, die Technik, Schönheit, Reichtum, alle Symbole der Macht. Ja, vieles kann ein Götze werden, uns abhängig von sich machen und ein Glück, eine Erfüllung, Macht und Kraft, Orientierung und Führung sowie ein Leben versprechen, die sich jedoch stets als Täuschung herausstellen. Ich habe mal noch ein paar Eigenschaften hier mehr aufgeschrieben von diesen Götzen, diesen falschen Göttern. Die falschen Götter haben uns falsche Glaubenssätze beigebracht. Das kann man auch Ideologie nennen. Wir können dermaßen von falschen Prämissen, von falschen Sätzen überzeugt und mit ihnen identifiziert sein, dass wir sie uns nicht so leicht wegnehmen beziehungsweise ausreden lassen. Also der Heilige Geist hat seine liebe Mühe, um uns davon zu überzeugen, dass manches, woran wir glauben, total falsch ist, eine Lüge ist, eine Illusion ist, eine Täuschung. Und dass in Wahrheit die Dinge ganz anders sich verhalten. Das ist also manchmal wirklich nicht einfach, aber es ist eben, wie es ist. Nächster Punkt, gemeinsam ist den Götzen, dass sie parasitär sind. Sie versprechen uns Kraft, sie kosten uns aber Kraft. Sie versprechen Reichtum und Ehre, führen aber zu Verarmung und Schande. Sie saugen unser Leben aus, während sie behaupten, es zu bereichern. Ja, ganz typisch. Dann ein dritter Punkt. Von Götzen geht ein hypnotischer Einfluss aus. Sie verhexen uns, sodass wir von ihnen manipuliert und gesteuert werden, ohne das so richtig zu merken. Dem Heiligen Geist ist daran gelegen, uns aus diesem Schlaf, aus dieser Betäubung aufzuwecken und immer wacher, immer bewusster zu machen. Dann merken wir, was wir zuvor alles nicht gemerkt haben. Und wir wundern uns, denn wir hielten uns für wach und für klar, für informiert und wissend, während wir traumwandelten. Die Kunst der Götzen besteht darin, uns in eine Kunstwelt, eine Scheinwirklichkeit einzubinden, wie die Spinne ihre Opfer betäubt und lebendig einwickelt. Wir träumen vom Paradies, während wir in der Hölle sind, vom Aufstieg, während wir nach unten fallen. Die Götzen erschaffen und erhalten das Spiegeluniversum, die Matrix, die uns eine Illusion als Realität verkauft. Wir leben in einem Film, während uns die Wirklichkeit entgeht. Der Schein wird perfektioniert, das Sein wird verhüllt und verborgen. Ja, manche haben sich gefragt, warum Gott eigentlich irgendwie immer so darauf besteht, dass nur er alleine anzubeten sei und da ständig darauf besteht, dass er der eine und wahre Gott ist und als dieser anzuerkennen ist und angebetet werden möchte. Er tut es aber nicht um seinet, sondern um unseret Willen. Denn er ist der Gott der Wahrheit, der uns ins Licht, in die Wirklichkeit führt, während uns die falschen Götter vormachen, sie seien etwas, während sie ein parasitäres Nichts sind und uns hinter das Licht führen, anstatt hinein. Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Vater, er weiß, wer wir sind und er kann es uns auch sagen. Die falschen Götter wissen es nicht, wer wir wirklich sind. Sie bieten uns eine Menge falscher Identitäten an. Ja, so sieht es aus und damit haben wir zu tun und die Heiligen sind natürlich wirklich darauf aus, dass sie die Wahrheit ständig erkennen, dass sie ständig durchschauen den gut gemachten Lug und Trug, der uns also ständig irgendwie in der Welt serviert wird, natürlich vor allem durch die Medien. Werden uns Geschichten erzählt, ständig Weltbilder präsentiert, ständig irgendwelche Katastrophen und ja, und die Frage ist ja, wie können wir das eigentlich wirklich überprüfen, ob das wirklich so ist, wie es uns da erzählt wird und ob wir wirklich jetzt hier Tag und Nacht Angst haben müssen, weil die uns das erzählen, dass wir jetzt Angst haben müssen und am besten noch mehr Steuern für noch mehr Zeug bezahlen, weil ja, jetzt eine neue Geschichte rausgekommen ist und wieder werden wir in den Bann geschlagen von diesen falschen Göttern, den falschen Experten. Und dann werden wir nachher, dann kommt das böse Erwachen, wie betrogen wir wurden. Ja, die Heiligen wollen alles beurteilen. Der heilige Weg beinhaltet ein ständiges Hinterfragen von einfach allem, wie wahr es tatsächlich ist. Ein Name, ein Titel des Heiligen Geistes im griechischen Original lautet Kritikos. Davon kommt das Wort Kritik, Kritikos, der Urteilsfähige. In der Kraft und im Licht des Heiligen Geistes durchschauen die Heiligen alles. Sie können beurteilen, was vor sich geht. Beurteilen ist dabei etwas anderes als verurteilen. Das wird sehr schön zusammengefasst in 1. Korinther 2, die Verse 14 bis 16. Da heißt es, ich lese es mal aus der Übersetzung der Guten Nachricht. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen. Aber er kann von niemand anderem beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer kennt den Geist des Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn zu belehren? Das ist der Geist, den wir empfangen haben. Der Geist von Christus, dem Herrn. Ja. So, der heilige Weg ist der Weg der Wahrheit. Er ist der Weg des Lichts. Und wir werden uns die Mühe auf diesem Weg machen müssen. Ständig. Zu beurteilen, mit dem Heiligen Geist zusammen zu beurteilen, zu untersuchen, zu analysieren und zu bewerten, was uns da alles präsentiert wird, wie wahr das eigentlich wirklich ist. Und ich habe gemerkt, viele Menschen sind gutgläubig, sie nehmen alles so hin, wie es ihnen gesagt wird, was die Kirche ihnen sagt oder was die Medien ihnen sagen. Sie glauben das unhinterfragt und die Heiligen, aber ganz im Gegenteil, die Heiligen sind unentwegt am Lernen, unentwegt am Unterscheiden, wie die Dinge alle wirklich sind. Ich habe festgestellt, viele Häuser von den Heiligen, die gleichen, ja Bibliotheken, da sind Bücher über alle Themen, nicht nur fromme Themen, einfach über alles. Die Heiligen sind interessiert an allem, wie es wirklich ist. Und auch unser Haus ist voller Bücher. Ja, Gut, die falschen Götter, sie stellen viele Mittel zur Verfügung, investieren viel Geld da hinein, um uns also über die Wirklichkeit hinweg zu täuschen. So, dass wir irgendwie gar nicht merken, wie es wirklich aussieht. Und es ist interessant, ich habe mir mal gedacht, zum Beispiel diese ganze Kosmetikindustrie, also wir haben eine riesige Industrie, die einfach uns Mittel zur Verfügung stellt, uns zu verbergen, dass wir nicht aussehen, wie wir wirklich aussehen. Und selbst wenn die Leute noch im Grab liegen, werden die so mit Kosmetika, dass man, sie sehen aus, als wären sie das blühende Leben und würden also jeden Moment wieder aus diesem Grab aufstehen, aus diesem Sarg herauskommen. Da alles wird angeboten, die dritten Zähne und die neuen Gelenke und die Perücken und alles wird, und wenn man sich vorstellt, wie sehen die Menschen eigentlich wirklich aus, das wissen wir gar nicht mehr, das sähe ganz anders aus. Ja, aber das ist ein Wesenszug der Sünde, die Wirklichkeit, wie die Dinge wirklich aussehen, das wird kaschiert, das wird verborgen, es wird so irgendwie getan, als ginge alles immer wunderbar weiter, als wäre das Leben endlos und als hätte man alles im Griff, und es ist aber nicht wahr, es ist einfach nicht wahr. Das Leben endet und wir verfallen und es hört auf und es wird alles kaschiert und zugedeckt. Denn wenn die Leute sehen würden, wie es wirklich ist, wie die Leute wirklich aussehen, wenn sie alt werden, dann würden sie sich vielleicht eher mal überlegen, ja. Wer kann uns eigentlich Leben geben? Ja, wunderbar. Und das ist, womit wir es zu tun haben. Wir wollen die Stimme Gottes hören. Wir wollen unser Herz nicht hart machen. Darauf legt die Bibel also Wert. Wir sollen die Stimme Gottes hören. Wir sollen hören, was er zu allen Dingen sagt. Und wir sollen ihm so nahe sein, dass wir das, was er zu den Dingen sagt, dass wir das auch mitkriegen. Und es heißt im Hebräerbrief in Kapitel 3, eigentlich geht es Kapitel 3 und 4 darum. Darum gilt, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Seid heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, nicht so verstockt wie eure Vorfahren, die sich gegen mich, gegen Gott auflehnten an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Denn es heißt, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. So stellt sich doch die Frage, wer waren denn die, die er einstmals die Stimme gehört, aber sich dann gegen Gott aufgelehnt haben? Nun, das war das ganze Volk Israel, alle, die da ausgezogen waren aus Ägypten, also die wirklich, die haben auf Gottes Stimme gehört, zunächst. Sie sind gegangen, sie sind aufgebrochen, sie sind dann da in die Wüste gezogen, aber dann haben sie immer wieder ihr Herz hart gemacht, haben immer wieder nicht glauben wollen, dass Gott es tatsächlich gut mit ihnen meint, dass sie nicht in dieser Wüste umkommen lassen will, sondern durchführen will in das gelobte Land. Und ja, dann haben sie eben dieses goldene Kalb gegossen und sie wollten wieder zurück nach Ägypten, zu den Fleischtöpfen Ägyptens und zu der Versorgung, die sie da hatten. Sie waren zwar Sklaven, haben sie in Kauf genommen. Ja, also für uns ist sehr wichtig, diese falschen Götter, sie wollen uns nicht nur in die Irre führen, sie wollen uns auch hart machen, unser Herz hart machen, dass wir bitter werden, dass wir irgendwie dicht machen, dass wir geistlich taub und blind werden, dass unser Inneres verstockt. Ja, so ein Stock, wenn Leben drin ist in einem kleinen Stock, dann ist das ganz biegsam und ganz beweglich. Aber wenn das Leben dann schwindet, wenn der Saft rausgeht, dann wird das immer härter, dann wird das zu einem Stock, der dann auch zerbricht und so sehen wir, dass viele Menschen zerbrechen, sie haben auf ihre Götzen gesetzt und sie sind bitter enttäuscht worden und sie werden hart und das Wort Gottes kommt nicht mehr bei ihnen an. Es gibt dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, wo gesagt wird, Gott sendet sein Wort, er schüttet es aus über die Herzen der Menschen. Aber manche Herzen sind so hart, das fällt drauf und springt wieder ab. Und andere, ja, die haben keine große Geduld, da kann das Wort keine Wurzeln schlagen, die Saat geht nicht auf. Anderes fällt unter die Dornen und unter die Disteln, und das ist ein Bild für die ganzen Alltagssorgen und so, die ersticken dann das Wort und es kann nicht ins Herz vordringen. Und wir alle können uns überprüfen, wie das ist. Die falschen Götter, die Götzen, bedienen sich natürlich aller Mittel, um unser Herz für Gottes Wort unempfänglich zu machen. Dass wir hart werden, dass Gottes Worte nicht mehr in unser Herz kommen und nicht mehr von uns ausgesprochen werden. Denn dann, ja, dann kann das Göttliche nicht in die Welt kommen, weil wir unser Herz verschlossen haben und verhärtet haben. Ja, achtet darauf, lest das mal in Lukas 8, das vierfache Ackerfeld, betet darüber, fragt Jesus, wie sieht mein Herz aus? Wie sieht das aus? Hier ist auch wieder der Punkt des einfachen Lebens. Viele haben ihr Herz einfach überfüllt. Es ist zu viel Zeug, die innere Ablage ist überfüllt. Es geht einfach nichts mehr rein und dann kommt die nächste Predigt und dann kommt der nächste Gottesdienst und dann kommt die Bibelstunde aber es ist alles zu viel. Herzen müssen auch regelmäßig entrümpelt werden. Regelmäßig muss wieder alles mit dem Heiligen Geist bewertet werden, weggeräumt werden, wegsortiert werden. Ordnung muss geschaffen werden. Und dann atmen wir auf und dann sind wir wieder empfänglich für neue Worte von Gott. Amen.